Ja, da sind wir wieder. Schönen guten Abend zu einer neuen Partie des, zu einer neuen Partie, zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und ja, heute haben wir eine waschechte Europameisterin und Weltmeisterin am Start. Genauer gesagt Jugendeuropameisterin der Mädchen U16 und Studentenweltmeisterin Fiona Sieber. Herzlich willkommen, Fiona. Hallo.
Hallo, danke.
Ja, und dann haben wir noch einen Schachbuchautoren, der mich hier begleitet, der zwei Bestseller und einen Ladenhüter geschrieben hat. Jonathan Garschett. Hallo, Johnny.
Hallo allerseits.
Ich versuche mir jede Woche was Neues einfallen zu lassen.
Ja, du weißt, dass ich insgesamt 5 Bücher geschrieben habe, ne?
Ach so, ich weiß nur von 3. Sind die anderen, wie viele davon sind denn Bestseller und wie viele sind Ladenhüter?
2 Ladenhüter und 3 Bestseller, würde ich sagen.
Naja, das
Englische ist Eröffnung, gut. Große und kleine Schachschule laufen gut. Und die anderen beiden hüllen wir den Mantel des Schweigens.
In Ordnung. Dann reden wir lieber über unseren Gast, Fiona Sieber. Ja, schön, dass du da bist. Wie sieht es denn bei dir eigentlich so in Sachen Schach gerade aus? Also du bist ja Studentenweltmeisterin. Heißt es, du studierst noch? Bist du im Beruf? Bist du Schachprofi? Machst du ein Schachjahr? Bring uns doch mal gerne auf den Stand.
Ich habe mein Studium abgeschlossen, bin für 16 Master. Dann habe ich danach ein Schachjahr gemacht. Und jetzt, seit September, habe ich angefangen zu arbeiten in Teilzeit in der Unternehmensberatung.
Okay, der Ton ist noch nicht so ganz optimal, aber deswegen habe ich auch die Unternehmensberatung nicht verstanden. Sag ruhig gerne nochmal, wo man dich da... Ist es die Define oder nee?
Nee, nicht Define. Ich bin bei DSC, das ist eine Unternehmensberatung im SAP-Umfeld und die spezialisiert sich auf die Rentenvorsorge.
Ah, okay. Okay, sehr speziell. Ja, und ich habe hier noch schon ein Bild rausgesucht von der Studenten-WM, wo wir gerade drüber sprechen. Erzähl doch mal, das war wahrscheinlich so ein Karriere-Highlight für dich auch, oder? Weltmeisterin zu werden.
Ja, das stimmt. Das hat noch so gefehlt nach dem Europameistertitel. Ja, das war 2022 in Antwerpen. Das war ein Turnier, wo praktisch alle Studenten teilnehmen konnten, auch noch ein Jahr, nachdem man den Abschluss gemacht hat. Und wir waren, ich weiß, mehrere deutsche Teilnehmer, auch noch eine andere deutsche Teilnehmerin bei mir in der Arzt. Und es lief halt relativ gut. Vor der letzten Runde war ich tatsächlich noch nicht klar. Ich hatte eine relativ schlechte Buchholz. Deshalb musste ich gewinnen. Und es gab auch mehrere Leute, die noch gleich viele Punkte hatten wie ich. Weil ich hatte Glück, ich war die einzige von den Leuten mit meiner Hochzahl, die geschafft hat zu gewinnen. Und der Rest mit Remis gespielt. Und dann konnte ich den Titel holen.
Prima, ja, tolle, tolle Sache. Johnny, hast du auch die Europameisterschaft verfolgt der Frauen, die stattgefunden hat kürzlich, bei der Fiona auch mitgespielt hat? Oder ist das so nebenbei?
Nein, dann nicht überhaupt nicht nebenbei, sondern das habe ich sehr intensiv mitverfolgt, weil ja Fiona dort auch sehr, sehr stark gespielt hat und ich ja schon wusste, dass Fiona dort einen Bericht für die Schach über diese Frauen-EM schreiben wird, den sie auch schon vorbildlich und sehr, sehr schön und wunderbar geschrieben schon abgegeben hat. Also entsprechend bin ich da auf der Höhe und freue mich sehr, Fiona und ich kennen uns jetzt ja schon lange, lange Zeit, dass sie da so gut abgeschnitten hat, weil ich immer mitfieber, wenn Fiona spielt.
Ja,
danke.
Ja, sehr schön. Ja, Fiona, hier kommt gerade mal im Chat noch die Frage rein, die wollte ich beantworten. Warum kommt die Sendung parallel zum Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft? Ich würde es umdrehen. Warum spielt denn die deutsche Nationalmannschaft ausgerechnet dann, wenn wir immer unseren Schachtalk machen, Sonntagabends um 20.15 Uhr? Ja. Also das ist der gewohnte Termin, das schreibt ja auch der Doppelkeks. Und wir werden es parallel verfolgen. Also die Deutschen führen 4-1, insofern, da kann ja nichts mehr schief gehen.
Ja, du hast FIFA geschrieben, ne, dass die das nicht so machen sollen, aber ja, irgendwie kam keine Antwort.
Ja, Fiona, du hast eine Partie mitgebracht von der Europameisterschaft. Vielleicht erzählst du nochmal, wie es gelaufen ist und was diese Partie für eine Rolle gespielt hat, bevor du sie zeigst.
Ja, also am Anfang war mein Start ein bisschen holprig. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich gegen Hanna-Marie Czech Endspiel, was relativ schlecht war, dann noch nie halten konnte. Dann ging es ein bisschen so weiter. Ich hatte viele schlechte Endspiele gegen stärkere Spielerinnen, die ich dann noch remis halten konnte zum größten Teil. Und dann so in der Turniermitte habe ich dann gegen Marino Bonello gespielt.
So, wenn du es auf dem Bildschirm hast, gib gerne ein Signal, dann muss ich
Ja.
das hier noch teilen.
Okay.
Wie viel bist du denn geworden am Ende? Ich glaube, der war 30. oder irgendwie so, ne?
Ja, genau, 32. und zweitbeste Deutsche. Okay, das ist die Partie gegen Marina Kronecker. Das war in der vierten Runde. Ich habe hier Weiß. Das war meine Vorbereitung für Leipzig-Konchi. Das ist eine Nebenvariante mit Springer Schick D4, die sie vermutlich nicht mit hat. Ja, an der Stelle war es schon ein bisschen ungenau, dass sie, also dass ich hier erstmal gerade gespielt habe. Die hat mit H6 schon ein bisschen ungenau angefangen. Wäre es besser gewesen, hier eine G3 zu spielen. Aber ich zeige mal hier die Partie weiter. B4 war nicht der korrekteste Zug. Besser ist hier mit Springer E3 oder A4 die Stellung zu verwechseln. Und dann haben wir diese Stellung hier bekommen. Mit Dame C6, A4. Wenn jetzt Schwarz hier die Damen tauscht, sollte die Stellung okay sein, dann können Schwarz noch E5 spielen und die Bauern können jetzt das sehen. Dann ist es nicht so schlimm, dass man den schlechten Rest. Aber es kam Dame schlägt 4, 3, 7 und wir haben hier Komplikation. Läufer F6 war nicht ganz genau. Und Dame C2 wieder. Hier habe ich jetzt einen schönen Zug gefunden. Mit B5 kann man hier die Fesselung ausnutzen auf den Turm. Apel. Und hier gab es jetzt einen witzigen Trick. Wenn man jetzt hier zum Beispiel Turm schlägt A5 spielt, weil der Turm kann nicht zurücknehmen, weil der Turm selbst nimmt, und man spart hier einen cleveren Zug, Dame C3, und man kann nicht beide Türme decken. Das
Oh.
ist ein witziger Trick.
Ah.
Aber okay, das habe ich gesehen. Ich habe B6 gespielt. Das ist Turm AB. Und ja, hier ist die Stellung ein bisschen netter für Weiß mit dem starken Bauern auf B6. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Kommen jetzt hier in dieses Turm ins Spiel. Und das ist gewonnen. Es gab noch einen kritischen Moment. Und zwar an dieser Stelle hier. Ich dachte, ich spiele jetzt langsam und bringe den König herum. Aber es wäre besser gewesen, hier direkt mit der 2 den Turm zu tauschen. Ich habe König F1 gespielt. Hier kam jetzt ein Stück zu F5. Und dann sind wir hier übergegangen in dieses Turmenspiel. Immer noch ein Mehrbau. Aber okay, nicht mehr so viele Bauern auf dem Brett. Ihr wisst ja vielleicht, dass es theoretisch, wenn Weiß den F und den H-Bauern am Ende noch übrig hat, das ist eine theoretische Stellung. Spielt hier Schwarz. Und in der Partie kam jetzt hier der entscheidende Fehler. Die einzige Möglichkeit, Remis zu halten, ist hier mit Turm B4, den Bauern so zu geben. Ich muss den Bauern verteidigen, aber mein Turm steht sehr blöd vor meinem eigenen Bauern. Ich kann mit hier König E6 kommen. Ich bin nicht rechtzeitig. Jetzt kommt König D6 und wenn der Turm auf der C-Linie bleibt, dann König D7 weiter. Ich muss hier den C-Bauern abgeben und dann wird's richtig. Das hat sie aber nicht gut, sondern sie hat statt Turm B4 hier einmal dieses Schach auf B1 gegeben und das war jetzt verheben. Ich bin nach E2 gegangen. Ich habe den Bauern bekommen. Und jetzt bin ich halt sehr schnell mit H4 gewesen. Mit dem H-Bauern. Und deshalb kann man jetzt nicht mehr den C-Bauern den Turm so angreifen wie Turm G4. Gibt jetzt mal diesen Trick mit dem Schach, dass man hier zum Beispiel nicht den Bauern auf H6 nehmen kann und dann den Spieß mit Turm A6. Und so kann man das Endspiel dann langsam weiterspielen, dann gewinnen. Hier muss man noch ein bisschen aufpassen, dass es hier kein Blatt gibt. Deshalb habe ich jetzt an der Stelle hier den Bauern gegeben und gehe dann einfach mit dem König zum C-Bauern und das wird hier gegeben. Ja, also das war die eine Partie, die ich euch zeigen wollte. Des Weiteren war dann erstmal der freie Tag und dann habe ich nochmal ein anderes Endspiel mit Schwarz gewonnen. Ich habe erstaunlich viele Endspiele in diesem Turnier bekommen. Und dann lief es weiterhin sehr gut. Ich hatte nochmal gegen Sophie Millier in der 10. Runde sehr Glück. Die Stellung, die ging sehr hin und her. Am Ende konnte ich mit einer netten Kombination nutzen. Und dann habe ich in der zehnten Runde, also in der vorletzten Runde, gegen Tamara gespielt. Wir beide brauchten da noch 2 aus 2 für eine World Cup Qualifikation. Also World Cup Qualifikation wäre Top 10 gewesen. War leider ist die Partie dann noch nie geändert. Und im Endeffekt hatte dann niemand von uns eine realistische Chance. Ich habe dann leider noch die letzte Runde verloren gegen Mary Arabice, die auch sehr stark dort gespielt hat. Und die Nara hat immer gewonnen und ist dann im Endeffekt Zwölfte geworden. Also hatte auch deutlich weniger Buchholz. Das ist dann am Ende ein bisschen schade gewesen.
Ja, aber schöne Partie. Ist das für dich eigentlich, fühlst du dich wohl in so Turmendspielen? Sagst du, okay, da kenne ich mich aus? Oder weil es ist ja immer sehr fehleranfällig und viele Fallen drin.
Ja, es ist nicht so das, was man als Kind gerne trainiert, aber ich wurde da immer ein bisschen zu von meinen Trainern gezwungen. Wir hatten jetzt mit dem letzten Nationaltrainer Juri Jakovic haben wir im Training auch sehr oft im Kader Turmendspiele geübt. Das ist ja auch immer wichtig, wenn man so in den schnelleren Zeitkontrollen, wenn man dann nur noch 30 Sekunden hat, dass man sich da wirklich gut rauskennt und nicht noch versucht, irgendwie die Stellung auszurechnen, sondern einfach schon weiß, was ist für mich, was ist nicht für mich.
Ja. Ja, und dann gab es eine Europameisterin. Johnny, hattest du die vorher auf dem Schirm? Ich übersteuere dich mal, Fiona, aber die Partie ist ja dann zu Ende gewesen durch Aufgabe. Hattest du die auf dem Schirm vorher, eine 15-jährige Ukrainerin?
0,0. Also ich habe jetzt das erste Mal in Fionas Bericht von ihr gelesen und ich habe auch das Gefühl, das werfe ich mir auch nicht wirklich vor, weil es gibt ja immer so viele junge, talentierte Spielerinnen aus den Landstrichen, sag ich jetzt mal. Da, wenn da mal eine wirklich dann im World Cup vorne landet oder so, dann kann ich mir den Namen merken, aber da gibt es so viele talentierte, starke Spielerinnen, das kann ich nicht alles auf dem Schirm haben.
Ja. Das ist ja wie bei den Männern, ne? Da war es ja auch ein junger Ukrainer, jetzt ist der Europameister geworden ist, jetzt ist es eine junge Ukrainerin. Das sind auf jeden Fall eine starke Schachnation. Ich habe noch ein Bild, Fiona, das seid ihr beim Abendessen mit der deutschen Mannschaft?
Genau, das war vor dem freien Tag, da haben wir uns getroffen und sind zusammen in ein Restaurant essen gegangen.
Ja, spricht ja auch für den Mannschaftsgeist, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also es gibt sicherlich auch Teams oder gab mal Zeiten, wo man nicht zusammen essen gegangen ist, sondern jeder sein Ding gemacht hat, was ja auch okay ist, aber
ja, das war wirklich ein guter Teamspirit. Wir sind zweimal essen gegangen.
Ja. Sehr schön. Vielleicht ein Blick nach vorne, apropos Mannschaft. Ich meine, das steht ja auch bald die Schach-Olympiade an. Und da werden jetzt die Kader demnächst nominiert. Ich weiß gar nicht, wann. Wann
so,
ist es fällig?
Morgen ist eigentlich das Datum, morgen, wo die Nominierung stehen sollte.
Okay. Ich habe hier auch, warte mal, die deutsche Rangliste vorbereitet der Frauen. Vielleicht kannst du jetzt anhand der Rangliste mal sagen, wer für die Schacholympiade voraussichtlich nominiert werden wird. Und du bist ja auf Rang 14 in der Rangliste, ob du Chancen hast, weil vor dir stehen ja ein paar Spielerinnen, die nicht mehr so aktiv sind. Wie ist die Situation?
Ja, also ich denke, dass die Ara sicher spielen wird und Hanna auch, weil Elisabeth, ich nehme an, dass sie spielen möchte, aber sie hat ja jetzt erst ein Kind bekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, was der aktuelle Status ist. Ich habe mal gehört, dass sie gerne spielen wird. Also denke ich, ist auch relativ wahrscheinlich.
Okay.
Und dann Lara ist, denke ich, von der Elo her auch sehr gut bei Turn dabei. Deshalb denke ich, dass Lara ein Team ist. Und dann die fünfte Spielerin, das ist ein sehr großes Fragezeichen. Also Nummer 5, Keti ist schon lange nicht mehr aktiv, Soja ist auch nicht mehr aktiv, Tatjana ist nicht mehr aktiv. Und dann sind wir so bei Platz 8, Olga Babi, Sarah hat ja jetzt auch kleine Kinder. Und ja, da haben wir jetzt alle mittlerweile gleich viel Rating. Ich habe in dem Frauen-EM ungefähr 50 gewonnen, das heißt, ich bin da jetzt auch in dem Rating-Bereich. Und dann ist es halt sehr unklar, wie da der Bundestrainer Sacha da jetzt die Prioritäten setzt und wen er da als letzte Spielerin, als fünfte Spielerin da am besten tut.
Johnny, weißt du, wie das mit den Kriterien ist? Also ich glaube, bei den Männern geht es teilweise nach Elo und bei den Frauen ist es frei oder sowas. Da gab es mal Festlegungen.
Genau, ich glaube, bei den Männern haben sie das geändert, ne? Bei den Männern haben sie jetzt nur noch 3 feste Plätze und nicht mehr 4 feste Plätze nach Elo, glaube ich. Und bei den Frauen ist es komplett frei, oder?
Genau, ja, so ist es.
Das heißt, du rechnest dir durchaus, wenn du jetzt sagst, du hast durch die Europameisterschaft, dann ist es hier ja noch eine alte Tabelle, hast du Ratingpunkte gewonnen. Das heißt, du hast Hoffnung, dass du morgen auf der Liste stehst.
Ja, ich habe Hoffnung, aber ich würde es jetzt auch nicht als zu wahrscheinlich nennen, weil es halt wirklich viele Spielerinnen sind, die halt ungefähr gleich viel Zahl haben. Das ist halt sehr unklar.
Ja, okay. Johnny, wenn du Bundestrainer wärst, wen würdest du aufstellen?
Ja, das ist jetzt ja mit Fiona anwesend eine sehr gemeine Frage. Also ich denke, wenn die ersten 4 spielen wollen, dann sollten die auf jeden Fall spielen. Ne? Also die Nara, Elli, Hanna-Marie und Lara, die sind da einfach ein zu großes Stück weg. Und ja, da ist dann die Frage, worauf legt man Wert? Bei der 5. Spielerin, für mich wäre in einer Mannschaft immer wichtig, dass das eine Spielerin ist, die auch mal gegen deutlich Stärkere gewinnen kann. Also nicht jemand, die viel Remis macht oder so, sondern die in einem entscheidenden Kampf auch mal, keine Ahnung, eine Polin mit 2-4 oder eine US-Amerikanerin mit 2-4 oder so schlagen kann. Das sind ja die Qualitäten, die man am Ende braucht, wenn es um Medaillen geht, weil ob man nun am Ende 20. oder 30. wird, ist ja egal, aber sollte es soweit sein, dass es gut läuft, wer hat diese Qualitäten? Und Fiona durch ihre Titel, durch ihre gute Leistung jetzt gehört für mich dazu. Und die andere wäre Josephine. Das wären so die beiden, zwischen denen ich mich entscheiden würde, weil Josephine natürlich eine, ja, also unglaublich solide ist, großes Eröffnungswissen hat. Eine der beiden würde ich wahrscheinlich nehmen.
Ja, entscheidend tut der Bundestrainer. Und Peter fragt, wer ist denn jetzt gerade Bundestrainer, Fiona?
Sascha Efimenko.
Der
ist, das ist aus der Ukraine vor ein paar Jahren hierher gekommen, spielt für Werder Bremen, GM, spricht mittlerweile sehr gut Deutsch.
Hatte früher auch schon mal über 2,7.
Sind auf jeden Fall Qualifikationen, ja. Wobei es gibt ja auch internationale Meister wie Roman Vidoniak, die nicht selber, ich sag mal, in der allerobersten Premium-Klasse gespielt haben, die trotzdem jetzt einen Weltmeisterkandidaten trainieren, wie Sindarov zum Beispiel. Ne?
Ja, bei Zacher ist es ja auch so, der hat ja früher auch, glaube ich, die kasachische Frauennationalmannschaft trainiert, ich glaube, die ukrainische auch mal, also der hat ja auch einen riesen Erfahrungsschatz, also ich glaube, das war schon ein ziemlich goldiger Griff, den der DSB da gemacht hat.
Ja, den kann ich.
Ja, prima, dann lass uns zu den Männern übergehen, auch da steht die Nominierung an. Ist es auch morgen? Wird es auch morgen bekannt gegeben?
Ich nehme an, dass es zusammen bekannt gegeben wird, ja.
Okay, und da ist der Bundestrainer Jan Gustafsson, der selber an 12. Stelle steht, aber sich sicherlich nicht selbst nominieren wird, gehe ich mal davon aus. Fiona, führ uns mal durch die Situation bei den Männern durch. Wer wird da voraussichtlich nominiert werden?
Also ich meine, Vincent, Matthias und Frederik stehen ja jetzt erstmal fest aufgrund der Ehen. Und dann halt noch 2 andere Spieler. Ja, ich nehme an, dass, also Rasmus ist halt immer ein relativ solider Spieler. Deshalb würde er sich vielleicht auch auszeichnen fürs Team, weil er sehr selten dazu verliert. Das wäre jetzt umsonst, wär halt noch Dimitri, der jetzt halt mehr Zahl hat, würde ich tippen, mit der relativ geringen Auswahl. Also ich nehme an, dass wir dann von den Wein dann noch mit reinkommt. Ich denke auch, dass Alex vermutlich sicher ist, weil er mehr Elo hat. Aber also ich will da jetzt auch keine Wetten drauf abgeben. Also von den 6 Top-Spielern werden 5 hinfahren. Das ist schon.
Das gab doch mal ein Turnier, wo ein 6. als Sekundant mitgekommen ist. Ist es dieses Jahr auch wieder zulässig? Johnny, meine, warst du
das? Es war dann mal der 2. Eröffnungstrainer, also der 1. ist ja der Kapitän und Bundestrainerin und praktisch dann nehmen die meistens noch einen Eröffnungstrainer mit und das war dann oft der Spieler, der es praktisch nicht in die Nominierung geschafft hat. Dass jetzt wieder so sein wird, ist natürlich eine andere Frage. Und der Spieler, das dann auch möchte, Eröffnungstrainer zu sein, ist ja auch noch eine Frage, die man sich stellen sollte.
Ja, also ich glaube, es war einmal Frederik und einmal Rasmus, ne, die jeweils einmal mitgekommen sind. Ich glaube, einmal bei der EM und einmal in Ungarn bei der Olympiade waren, glaube ich, die beiden Ereignisse, wo er das gemacht hat, was auch viel Sinn ergibt. Mich würde es ganz ehrlich wundern, wenn Dimitri nochmal nominiert wird in der kommenden Olympiade, weil der hat die letzten beiden Mannschaftsturniere so schlecht gespielt, dass ich glaube, dass Gusti das nicht riskiert, ihn nochmal mitzunehmen, sondern erstmal jemand anders ausprobiert. Ich würde ja wünschen, dass mir wünschen, dass Gusti da ein bisschen Mut hat und vielleicht Luis oder Niklas mal mitnimmt, um mal ein paar bisschen frischen Wind reinzubekommen. Zwei sehr starke Spieler, zwei Spieler, die immer auf Gewinn spielen, im Vergleich zu dem einen oder anderen vielleicht aus der Mannschaft, die also die richtige Mentalität auch haben. Also das würde mir gut gefallen, wenn es da den Mut gibt, nicht einfach immer blind nach Elo zu gehen, sondern auch, wenn sich solche Qualitäten dann mal durchsetzen. Ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn Arik mitkommt, der also wahrscheinlich das größte deutsche Schachtalent ist, aber der hat, glaube ich, der ist nicht mehr Profi. Das wird nicht passieren.
Naja, was ist mit Fabian Döttling? Ehrlich gesagt, der ist für mich to total das unbeschriebene Blatt. Fiona, hast du gegen den schon gespielt? Woher kennt man den? Also ich habe den noch nie im
Aber ich
Zusammenhang mit
habe
der
auch noch nicht ganz
Nationalmannschaft
viel.
oder so gehört. Sagt
Ja,
ja auch
also ich,
nichts.
der ist ein sehr starker Großmeister, aber der spielt halt kaum noch. Der war früher deutlich aktiver und ich weiß nicht, ob der überhaupt noch spielt und wenn spielt er, also glaube ich, quasi gar nicht mehr. Das ist einfach seine alte Zahl, mit der durch Inaktivität Nummer 7 der deutschen Rangliste ist.
Okay. Ja, gut, dann scheidet der wahrscheinlich auch aus. Ja, wir sind gespannt. Und ja, Fiona, was würde das, also Schacholympiade wo ist sie, in Usbekistan dieses Jahr, wäre das deine erste Olympiade und was würde das für dich bedeuten? Weil es ist ja mehr als nur ein Schachturnier, sage ich mal.
Ja, das wäre meine erste Olympiade. Das ist ein großer Traum von mir, bei der Olympiade spielen zu dürfen.
Er ist auch so ein Fest der Begegnung und sowas, ne? Also ist ja was Besonderes, vermute ich mal. Johnny, warst du schon mal bei einer Olympiade live?
Ja, ich war ja einmal Trainer
Ja,
in
okay.
Batumi, da wo Fiona auch war und das ist natürlich ein beeindruckendes Erlebnis. Nun hatten wir eher mit unserer Ernährung da ein bisschen Pech. Also wir waren alle am uns übergeben und ständig Richtung Toilette rennen und die richtigen Medikamentenpillenzusammensetzung am herausfinden. So gesehen war das auch, hatte das auch sozusagen, konnte man das nicht immer so genießen. Der Turnierverlauf war ja auch nicht so. Aber das war bisher die einzige Olympiade, die ich mitbekommen habe. Wenn ich sie irgendwie einrichten kann, würde ich gerne mal jetzt zu Besuch nach Samarkand fahren. Poldi wird auf jeden Fall für die Schach sicherlich wieder vor Ort sein. Aber es ist einfach toll, ja. Also die ganzen Menschen, die da sind, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und deswegen kann ich Fionas Wunsch da sehr gut nachvollziehen. Auch wenn der Druck natürlich riesig ist und das Genießen ist wahrscheinlich eher, sagen wir mal, im Vorhinein die Vorfreude und im Nachhinein, was man vielleicht geleistet hat. Aber währenddessen ist es viel Druck, viel Arbeiten, viel, ja, einfach von Runde zu Runde denken.
Aber ich meine, das muss man ja mögen, wenn man auf einem hohen Niveau Schach spielt. Wenn man da immer nur den
Absolut.
Druck sieht, hat man, glaube ich, keinen Spaß dran.
Ja, absolut.
Ja. Es gibt ja auch Spieler, die nicht gerne spielen wollen für die Nationalmannschaft. Und der prominenteste Fall ist Hikaru Nakamura. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus einem Twitter-Post von Endgame AI. Da muss man aufpassen, weil das ist ja der Sponsor von Hans Niemann und Niemann und Nakamura sind ja bekanntermaßen sich nicht so grün. Insofern, ja, weiß ich nicht, ob dieses Zitat jetzt ein direktes Zitat ist, aber sinngemäß sagt er, naja, es ist einfach finanziell nicht attraktiv für mich genug, bei der Schacholympiade teilzunehmen, weil vor 10 Jahren gab es 4.000 Dollar für einen Sieg und dieses Jahr soll es auch wieder 4.000 Dollar geben, neben einer Antrittsprämie von 10.000 Dollar, die ihm verschrieben worden ist. Und das ist ihm zu wenig und da möchte er nicht mitspielen. Also, wenn du sowas hörst, Fiona, du würdest wahrscheinlich gerne 10.000 Dollar bekommen für einen Antritt bei der Schacholympiade. Und man muss sich auch
Man,
fragen,
glaube ich,
also
auch, ja.
Geht es nur um das Geld oder geht es da auch um mehr? Also wie siehst du das, so eine Aussage?
Ich würde, glaube ich, auch spielen, wenn ich das selber zahlen müsste. Also daran sollte es jetzt nicht liegen. Aber also ich bin ja auch keine Profispielerin. Also ich verdiene jetzt nicht durch das Schachspielen mein Geld. Und ich glaube, wenn man dadurch sein Geld verdient, seinen Lebensunterhalt, vielleicht jetzt auch schon für die Rente vorsorgen muss, muss man natürlich anders denken, als ich das jetzt tue, weil so eine Schachkarriere kann man ja auch nicht ewig lang führen. Ich denke, so wenn man da war, 40, ja, 45, wird man nicht mehr die hohen Preisgelder holen. Das heißt, man muss dann halt in den frühen Jahren viel mehr verdienen. Also wenn man da so dran geht, kann ich es vielleicht verstehen. Aber also für mich ist das mein Traum. Ich würde gerne mein Land repräsentieren und halt hoffen, dass man dann mit der Mannschaft irgendwie eine Medaille holt. Und das ist dann ja auch einfach viel mehr. Also das Geld ist man nicht bekommt für eine Medaille, sondern wenn man das Land repräsentiert hat und dem Land Ehre eingebracht hat.
Ich
Ich
würde
finde auch.
aber argumentieren, dass Nakamura auch kein Schachprofi ist. Der ist Content Creator und sozusagen Vorturner vor einer Kamera, aber mit Schachprofitum hat das ja nicht mehr viel zu tun, was er betreibt. Und das ist, glaube ich, einfach nur wieder die nächste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird. Da kann er wieder 20 Videos drüber machen. Und ich glaube, da kannst du auch eine Null oder vielleicht ja mindestens eine Null noch dranhängen. Er würde es trotzdem mehr verdienen, wenn er zu Hause vor dem Laptop sitzt und seine Videos macht. Also deswegen, er will halt nicht spielen und findet jetzt einen Weg, das nochmal schön medial auszuschlachten.
Nakamura ist nicht das optimale Beispiel, aber ich denke, es gibt schon andere Schachspieler, die aus den Profis sind und aus den Gründen, dass es
Ja.
so eine Milliarde weniger Geld gibt als in anderen Top-Turnieren, die nicht spielen.
Ja, also erstmal Doppelkeks hält uns hier auf dem Laufenden. Es steht 6:1 für Deutschland. Also das können wir beruhigt gedanklich beiseite legen. Also ich meine, man muss sich ja auch fragen, ob das jetzt nur ums Geldverdienen geht bei einer Schacholympiade. Ich glaube, er bringt sich auch selber um ein tolles Erlebnis. Ich meine, alle Spieler, die bei einer Schacholympiade waren, die sagen, dass das halt eine einmalige Erfahrung ist, auch so viele Leute aus so vielen verschiedenen Nationen. Und wenn man das natürlich nur vor dem Hintergrund sieht, wie viel Geld man bekommt, klar, dann muss man es abwählen. Aber ich weiß auch nicht, ob er sich nicht selber dadurch schadet. Und zum anderen, es geht ja auch um den Verband, der einen ja sicherlich auch irgendwo gefördert hat und nominiert hat für Jugendturniere und Pipapo und Reisekosten bezahlt hat, als er noch jünger war. Da ist ja auch die Frage, ob er nicht dann irgendwie eine Verpflichtung hätte, anzutreten,
Mal die
allein
Frage, wie
auch.
das der Verband festlegt, ob er die Förderung, die er dann Nakamura irgendwie so jährlich oder schon früher gegeben hat, ob da irgendwie so eine offizielle Kondition war, ah, du musst dann für die Nationalmannschaft spielen, ob die das einfach nur so erwartet haben, weil es ist ja eigentlich sehr logisch, dass wenn man da jetzt jahrelang gefördert wurde, dass man natürlich auch für die Nationalmannschaft spielen würde, wenn irgendwas zurückzugeben, aber manche Spieler sehen das vielleicht nicht so.
Ja, vertraglich ist es vermutlich nicht festgelegt gewesen damals, ne? Aber man müsste meinen, dass es da vielleicht eine moralische Verpflichtung gibt oder auch ein eigenes Interesse einfach daran zu sagen, okay, ich bin Nationalspieler, ich will mein Land repräsentieren und ich will dieses besondere Erlebnis haben. Aber ja, er verzichtet und ich meine, gut, das ist natürlich auch sein gutes Recht, das wollen wir ihm nicht absprechen. Aber ein bisschen verwunderlich finde ich es trotzdem.
Ja.
Ja, ich habe noch so ein paar Zettel mit anderen aktuellen Themen. Die deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände ist jüngst vorbeigegangen mit dem Gewinner Sachsen-Anhalt. Hast du auch mitgespielt? In welchem Bundesland bist du eigentlich? Oder hast du früher mal mitgespielt?
Ich spiele gerade für Werder Bremen. Ich weiß nicht, ob Bremen eine Mannschaft hatte, vermutlich nicht.
Johnny schüttelt den Kopf. Hast du
Ja,
Bremen
also
abgemeldet oder was?
nein, aber in Zeiten, weil als ich für Werder Bremen gearbeitet habe, haben wir immer jedes Jahr versucht, irgendwie eine Mannschaft an den Start zu bringen. Also ich weiß nicht, wie es war, aber gefühlt gab es noch nicht mal 8 Spielerinnen im Landesverband Bremen. Also es war wirklich jedes Mal ein Trauerspiel. Ich meine, jetzt durch Lara und Fiona und so weiter bei Werder wäre es vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber man muss sagen, wiederum für Leute wie Fiona und für Lara ist es dann fast auch wieder nicht stark genug. Und deswegen, nee, Bremen. Man kann als Gastspielerin woanders, glaube ich, mitspielen, aber es ist jetzt für für jemanden wie Fiona sportlich, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig interessant. Ich war sehr häufig für Hamburg dort als Trainer und es ist immer ein schönes Event. Also das muss man sagen. Es ist immer sehr familiär organisiert und man trifft sich wieder und tralala. Das ist schon ganz nett.
Ja, also vor sehr vielen Jahren habe ich für Niedersachsen einmal dort gespielt und ich finde auch, dass es ein schönes Event war. Damals hatte ich auch noch die Zahl, dass ich da eine Gegnerin bekommen habe und es auch sportlich sinnvoll war. Ich denke, mittlerweile wäre es eher nicht das Turnier, was ich mir aussuchen würde, wenn ich nach den sportlichen Gegnern gehen würde.
Was sind denn die Turniere, die du dir aussuchst?
Ja, ich würde vor allen Dingen versuchen, stärkere Spieler zu spielen und dann halt wirklich mich zu verbessern. Ich denke, das sind die Partien, wo man am meisten werfen kann.
Und hast du da bestimmte Turniere im Blick, außer jetzt natürlich für die Nationalmannschaft, also irgendwelche bevorzugten Open, die du mitspielst? Oder?
Ja, ich schaue jedes Jahr neu. Ich habe jetzt zum Beispiel in den Osterferien in Fagernes gespielt. Das findet auch zweimal im Jahr statt in Norwegen. Es ist immer ein sehr schönes Turnier in der GM-Gruppe. Immer noch mal sehr starke Gegner, da bin ich dann so ungefähr in der Mitte gesetzt. Und das kann ich auch nur weiterempfehlen. Das lege ich dann wieder, ob ich das spielen werde. Ja, sonst habe ich jetzt nicht so die Turniere, wo ich regelmäßig hingehe. Ich spiele mal hier und da ein Turnier aus, aber bis jetzt ist jetzt noch so keins geblieben, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt jedes Jahr hin.
Okay. Manche haben ja so ein Lieblingsturnier oder sowas, aber scheint bei dir dann nicht der Fall zu sein.
Ja, ja, auch aber gerne.
Okay. Ja, das sagt mir jetzt gar nicht. Ich kenne Norwegen nur Norway Chess. Aber ist das dann so das zweite da oder was gibt es darüber zu sagen?
Ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, dass es das zweite ist, aber es kommt in die Liga, würde ich sagen. Also es gibt nicht so viele Open in Norwegen.
Okay.
Ist auf jeden Fall immer top organisiert, top Qualität. Nicht nur empfehlen.
Okay. Wie ist es mit der Schachbundesliga? Bist du da auch aktiv?
Ich habe jetzt in der zweiten Bundesliga Nord für Werder gespielt und ich werde jetzt in der nächsten Saison zu Fürnheim wechseln, weil ich jetzt hier in die Gegend gezogen bin und dann in der zweiten Bundesliga zu spielen.
Ah, für Fürnheim, okay. Also der deutsche Meister in der offenen Klasse ist auch bei den Frauen dann in der zweiten Liga. Habt ihr da Ambitionen? Also wollen die da. Also
nicht bei den Frauen.
Ach so.
Ja, allgemein. Ja, genau.
Also bei den Frauen bleibst du bei. Nee.
Bei den Frauen bin ich bei Rodewisch.
In der Ach, bei Rodewisch. Ah, okay. Ah, das heißt, du spielst quasi zweimal. Einmal zweite Bundesliga in der offenen Klasse für Fürnheim und Rodewisch. Wo liegt Rodewisch?
Das liegt in Sachsen. Richtung tschechische Grenze.
Okay. Da bist du ja auch unterwegs, wenn du da spielst.
Ja, das sind immer die Spiele, für die ich die längste Einreise habe, für die Heimspiele.
Okay. Johnny, du siehst so aus, als wärst du auch schon mal in Rodewisch gewesen in irgendeiner Funktion. Wer sagt es gar nicht?
Ich bin ja gerade in Leipzig hier. Ich sitze in einer leeren Fabrikhalle, wo bis vor 2 Stunden noch 230 Leute beim ersten Rüben Open gespielt haben. Genau, deswegen muss ich gerade lächeln, weil das ist sozusagen ja die Region, sag ich mal.
Ah, okay.
Ja, von Leipzig, da braucht man noch mal so um die 3 Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis Rodewisch.
Ja, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist ja auch nur ein Esel und ein Pferd, was es hier als öffentliche Verkehrsmittel dann noch gibt bis dahin. Aber ich weiß nicht, wie lange man mit dem Auto dahin braucht, aber ein bisschen
was. Ja, mit dem Auto. Ja, mit dem Auto wäre es, glaube ich, um einiges einfacher.
Ist auch ein lustiger Vereinsname, ne? Rodewischer Schachmietzen. Das ist ja auch cool. Ist das ein reiner Frauenschachverein, oder?
Nein, das ist es nicht, weil ich denke, die Frauenmannschaft ist die bekannteste Mannschaft.
Okay. Aber Johnny, wenn du.
Die Herren spielen, das kann ich nicht sagen. Aber also, okay. Hat jetzt noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, es spielen jedenfalls nicht so hoch. 4,5 aus 5. Nee, das wollte ich nicht einblenden. Hier, Südsachsen Traditionsverein, schreibt Peter, genau. Ja, Johnny, erzähl aber gerne doch mal was über das Rüben Open. Wir haben es ja schon in den letzten Podcasts hier erwähnt. Du warst vor Ort wahrscheinlich nicht als Spieler, sondern als Betreiber des Schachstands, oder?
Ja, auch als Spieler. Ich kombiniere das ja immer miteinander. Also das erste Rüben Open in Leipzig-Konnewitz, um genau zu sein, dem, wie drückt man das diplomatisch aus, dem alternativen Viertel in Leipzig, ist Teil der Goldtour. Und hier in einer sehr schönen Fabrikhalle haben, wie gesagt, 230 Leute gespielt, in A, B und C Open unterteilt, hervorragend organisiert. Genau, ich bin auch dem Rüdiger, der ja häufig bei uns auch im Chat ist, hier gerade aber noch 10 Meter von mir abbaut, sehr dankbar, dass er, der wollte eigentlich schon nach Hause und hat die Halle jetzt nur offen gelassen, damit ich noch den Talk machen kann. Also auch an dieser Stelle dafür vielen Dank. Hervorragend organisiert, wirklich schöne Atmosphäre. Überall an Holzbrettern. Vielen Dank an die OSG Baden-Baden. Das sind nämlich die Bretter vom Krenko oben gewesen. Und da haben wir hier ordentlich Action gemacht. Selbst Sven Noppes war hier für 1,5 Tage vor Ort, hat ein bisschen erklärt, was die Goldtour ist. Und wir haben uns hier wahnsinnig wohl gefühlt. Und dann konnte ich auch noch mit 4,5 aus 5 das Turnier gewinnen. Habe 500 Euro gewonnen und einen Chessnut-Computer, wo ich schon ganz gespannt bin, den mal auszuprobieren. Also und mein Sohn Oskar, der hier nebenbei gerade noch Fußball guckt, ich habe ihm das 60 Minuten zurückgestellt, damit er die ganze Zeit Tor gucken kann, hat seine erste Partie gegen einen Spieler mit einer Wertungszahl gewonnen. Also es ist ein rundum gelungenes Wochenende gewesen.
Sehr schön. Ja, und es gab ein ganz besonderes Schachduell noch, das blende ich hier mal ein. Ja, es sieht so aus, als hätte ihr Unziger gegen Uhlmann gespielt, aber das kann ja nicht sein, die sind ja beide schon tot.
Richtig, das war das Duell, so jetzt kommt es, der beiden besten aktiven über 90-Jährigen der Welt.
Die beide aus Deutschland stammen.
Wahnsinn. Die beide aus Deutschland kommen. Der eine kommt aus Essen, der da rechts sitzt, glaube ich, und der andere kommt aus dem Osten, deswegen passte das auch so gut mit Uhlmann und Unziger. Ah, okay. Oder waren Uhlmann und Unziger waren beides Ostdeutsch, oder?
Unziger war Westdeutscher. So siehst du ja auch
mit der Flagge. Ja, genau. Ja, mit der Flagge, richtig, genau. Unziger. Genau, die haben da gegeneinander gespielt auf einer schönen Gardeuhr und haben sozusagen den weltbesten Ü90-Spieler ausgespielt.
Und gab es einen Sieger?
Ich weiß gar nicht, wer, weil die mussten ins Stechen. Der hat 1-0 führte der eine, dann war 1-1. Und dann haben sie das heute im Schnellschach entschieden. Wenn Rüdiger hier gleich vorbeilauft, frage ich ihn mal, wer von den beiden am Ende gewonnen hat. Ich war so mit meiner Partie beschäftigt, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Aber das war richtig schön, auch mit so ein paar historischen Utensilien hinten und schön begleitet. Und auch, finde ich, den beiden, ich meine, mit über 90 noch so rüstig und auch stark, die haben beide noch eine Elo von über 2000 zu spielen. Da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Und das war hier ein echtes, hat dem Ganzen hier nochmal so die Krone aufgesetzt. Das war echt eine tolle Veranstaltung.
Sehr schön. Fiona, wie lange willst du Schach spielen? Auch bis 90?
Respekt. Also ich hoffe, dass ich mit 90 auch noch so fit bin und du noch so einen Part spielen kann. Aber also, da muss man wirklich gut drauf sein. Das schickt nicht jeder, glaube ich.
Ja. Ich meine, das ist ja auch das Schöne am Schach, ne? Dass der 6-Jährige gegen den 90-Jährigen spielen kann. Also da fällt mir eigentlich nur noch Tischtennis ein, wo das auch geht. Ja, doch, auch ab 6 kann man auch sagen. Das findet man das auch in der Liga. Also viele Sportarten, wo sowas generationsübergreifend das geht, das gibt es ja auch gar nicht.
Ja, also das war wirklich, wirklich toll, dass die das da gemacht haben. Und da waren auch immer die meisten Zuschauer drumherum, muss man sagen, weil das so schön aufbereitet war und so. Das wurde sehr intensiv verfolgt.
Ja, das glaube ich. Jona, dann gibt es noch natürlich Bemühungen auch immer, das Frauenschach zu fördern. Und wenn ich Frauenschach sage, dann habe ich immer ein kleines schlechtes Gewissen, weil der Konrad Schumann von den Perlen vom Bodensee sagt, man soll nicht Frauenschach sagen, weil Frauen spielen ja auch Schach und kein Frauenschach. Wie stehst du erstmal zu dieser begrifflichen Unterscheidung? Spielst du Frauenschach?
Ich kümmere mich da jetzt nicht so sehr um die Begrifflichkeiten. Ich hoffe, solange es verständlich ist für die Leute, bin ich da jetzt nicht so klein.
Okay. Und hast du...
Es ist ja auch gut, dass ein Mann sozusagen das Wort ergreifen muss für die Frauen, um den anderen Männern zu erklären, dass es also... Lass das doch die Frauen entscheiden, wie die das... Also das ist doch balla balla. Aber egal, Entschuldigung.
Ja, es kann man so und so sehen. Also ich habe auch damit kein Problem, weil aber mit dem Argument, es gibt ja auch Kinderschach und Seniorenschach und Senioren spielen ja auch das gleiche Schach. Aber das Argument ist natürlich, dass durch diese Begrifflichkeit das so ein bisschen also dass es suggeriert, dass es weniger, also dass es was Schwächeres sei als normales Schach. Und dass man es mit diesem Begriff abwertet, wobei Frauen natürlich kein abwertendes Wort ist,
Eben,
aber
genau. Also,
Frauenschach würde dann
ja,
abwerten irgendwie.
es ist halt ein Ort, wo eben nur Frauen spielen dürfen.
Ja.
Also ich finde das jetzt in meiner Perspektive nicht als abwertend. Aber das kann ja jede Frau selbst
Danke.
entscheiden.
Ja. Spielst du gern reine Frauenschachturniere oder lieber offene oder ist dir völlig wurscht?
Ich würde sagen, es ist mir schon tendenziell egal. Aber wenn man halt so Frauenschachturniere spielt, bereitet man sich halt jetzt zum Beispiel bei der Frauen-Europameisterschaft, das ist zum Beispiel das Turnier, was ich spielen würde, um mich auch nicht irgendwie vorzubereiten. Weil du wirst halt vermutlich die ähnliche Gegnerin spielen, da spielen die ganzen Top-Spieler dann der Frauen, versuchen sich dort zu qualifizieren. Also wenn man das so als Vorbereitungsturniere sieht, das ist halt eher so meine Sichtweise, es ist natürlich ganz clever, wenn man halt so vor den wichtigen Frauenturnieren dann halt andere Frauenturniere spielt, über Frauen-Bundesliga oder so. Wenn man sich jetzt auf die offene Europameisterschaft vorbereiten würde, dann würde ich vermutlich eher Opens so also spielen, wo ich halt gegen andere starke, auch männliche Spieler spielen würde. Das ist jetzt eher so meine Sichtweise auf die Turniere.
Ja, ganz pragmatisch. Und es gibt ja auch so ein Projekt vom Deutschen Schachbund. Johnny, schalte dich mal stumm. Es gibt ja so ein Projekt vom Deutschen Schachbund auch und ich glaube auch zusammen mit der Schachjugend, ich weiß nicht genau, wo man eben untersucht hat, was kann man tun, damit mehr Frauen Schach spielen. Hast du da eine zündende Idee oder hast du irgendwas mitbekommen aus dem Projekt heraus?
Ich habe jetzt auf dem Projekt direkt nichts mitbekommen. Ich kenne halt die normalen Gründe, worüber immer so diskutiert wird, dass man halt versucht, Mädchengruppen aufzubauen, dass es halt jetzt nicht so sein soll, dass ein Mädchen in der Jüngstgruppe mittrainiert, sondern dass man halt irgendwie spezielle Angebote und Anreize für Mädchen schafft, weil halt diese Gruppendynamik bestimmt Altersgruppen auch wichtig ist. Für mich war sie damals nicht wichtig, aber vielleicht ist das genau der Grund, weshalb ich noch weiterspiele und dann nicht gesagt habe, nee, sind zu viele Jungs hier, gibt keine Mädchengruppe, ich höre auf. Also, ja. Dementsprechend, also ich unterstütze das auf jeden Fall, dass sie doch das auch mal wissenschaftlich untersucht haben und sich da große Mühe geben, das Projekt zu fragen.
John, ich muss da an Lara Schulze denken, der habe ich auch mal die gleiche Frage gestellt und die hat auch gesagt, es ist ihr eigentlich völlig egal, ihr geht es um das Schach. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen auch so um das, ich sag mal, die Atmosphäre und so geht und dass die bei Frauen, reinen Frauenschachturnieren vielleicht ein bisschen ja, angenehmer vielleicht aus Sicht der Frauen ist als bei offenen Turnieren, wo man so total in der Unterzahl ist. Ich weiß es nicht. Du hast wahrscheinlich auch noch keine Erfahrung über das beim Mitspielen in einem Frauenschachturnier.
Nee, habe ich noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden, aber im Moment noch nicht. Ja gut, jetzt habe ich eben mich darüber lustig gemacht, dass Männer für Frauen sprechen und jetzt mache ich es selber. Grundsätzlich denke ich, ist es im Allgemeinen gut, ein willkommenes Ambiente zu schaffen, bei dem sich Menschen, wenn sie dahin gehen, zum Schach wohlfühlen. Und das war sicherlich in der Vergangenheit nicht immer gegeben, wenn sozusagen Schach noch als Kneipensport oder so betrieben wurde. Und die Erfahrung zeigt zumindest aus den Vereinen, wo ich intensiv gearbeitet habe, HSK und Werder Bremen, dass für Mädchen so reine Mädchengruppen Sinn ergeben, dass man sieht, dass die dort länger bleiben, weil sie sich einfach in einer geschützten Atmosphäre wohler fühlen, als wenn sie dann bei so Jungs sind, die vielleicht dann auch ein bisschen ruppiger sind und so weiter und wo sie dann so ein bisschen untergehen. Das zeigt die Erfahrung und deswegen halte ich das für sehr sinnvoll.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch immer so praktische Probleme, dass wenn man als Mädchen dann zum Beispiel mit der Jungsgruppe irgendwie auf ein Turnier fährt, dann braucht man immer irgendwie ein Einzelzimmer, dann wird es teurer, oder man muss sich irgendjemand suchen, mit dem man das Zimmer teilen kann. Das ist halt auch immer ein bisschen ein extra Problem. Deshalb ist es schon gut, wenn man dann halt vielleicht reine Mädchengruppen hat, vielleicht mehrere Mädchen in der Gruppe irgendwie so gemischt.
Ja, und was ja auch immer heißt, dass Frauen und Mädchen auch Fürsprecher bei den Männern brauchen, ne, die dann, wenn es irgendwelche blöden sexistischen Kommentare gibt oder so, die dann halt einschreiten und dafür sorgen, dass halt die Atmosphäre auch eine Wohlfühlatmosphäre ist, auch für Frauen. Also da müssen wir uns alle an die Nase packen. Ja, vielleicht noch apropos Frauen, du warst auch Teil eines Projektes, eines besonderen Förderprojektes, nämlich der Power Girls. Das ist dann aber ausgelaufen. Ja, so ein bisschen, also ich glaube, es ist nochmal verlängert worden zwischendurch, aber dann ausgelaufen. Man hat so zwischen den Zeilen rausgehört, weil es ist ausgelaufen, weil es nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Da bist natürlich nicht allein du gemeint, sondern die vier oder fünf Frauen, die da gefördert worden sind. Würdest du diese Erkenntnis teilen oder war das aus deiner Sicht durchaus ein erfolgreiches Projekt?
Ich hätte schon gesagt, dass es ein erfolgreiches Projekt war. Ich denke, man hat sich die Ziele ein bisschen falsch gesteckt. Ich denke, man hat halt einfach Geld gegeben und dann gedacht, nach ein, zwei Jahren haben die Frauen alle 2-4. Und ich glaube, das war halt einfach ein sehr ambitioniertes Denken. Und nur allein dadurch, dass du den Spielerinnen Geld gibst, es wäre halt zum Beispiel auch eine gemeinsame Trainingsmaßnahme, gemeinsame Turnierfahrten oder so, dass man halt auch ein bisschen schaut, okay, wie investieren die Spielerinnen das Geld? Wenn du nur Geld gibst, ist das vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisch. Vielleicht machen die Spielerinnen, nutzen die das gar nicht so effizient, wie man das hätte nutzen können. Und dass man dann halt erwartet, dass die Spielerinnen nach 1 bis 2 Jahren alle 2-4 haben, war, glaube ich, auch eigentlich ein bisschen übermäßig ambitioniert in dem Ziel. Ich meine, es braucht halt alles Zeit, wenn man das Training irgendwie umsetzt. Man wird halt nicht das, was man jetzt irgendwie, ich trainiere jetzt Turmenspiele, die werde ich jetzt vielleicht nicht morgen aufs Brett kommen, dann kriege ich sie vielleicht in ein paar Monaten, dann kriege ich vielleicht ein Endspiel, dann habe ich dort vielleicht einen halben Punkt mehr geholt als normal. Das wird mir jetzt vielleicht 10 Elo-Punkte bringen, aber das ist jetzt noch nicht, ich werde dadurch jetzt nicht auf 2-4 kommen, dadurch, dass ich jetzt intensiv diese Turmenspiele trainiert habe und vielleicht mein ganzes Budget des Power-Girls-Programms dafür ausgegeben habe, für diese intensiven Turmenspiele. Also es war, glaube ich, ein bisschen hochgestecktes Ziel. Und halt die Erfolge, die wir hatten, habe ich immer so das Gefühl gehabt, die wurden gar nicht so vermarktet, zum Beispiel Janas Goldmedaille bei der Olympiade, ja, noch den WGM-Titel geholt, bin Studentenweltmeisterin geworden. Das hätte man noch ein bisschen besser verkaufen können. Dann hätte man auch sagen können, wir haben ein erfolgreiches Programm gehabt.
Ja.
Also, die Initiative war auf jeden Fall super. Ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwie weitergeführt wird in irgendeiner anderen, vielleicht ein bisschen angepasst. Aber
ja.
Ein bisschen schade.
Ja, okay, was wird ja vielleicht in anderer Form aufgelegt. Wir haben ja jetzt auch eine neue DSB-Führung, die auch daran interessiert ist, natürlich wieder die vorhandenen Sponsoren zu bewahren und neue Sponsoren zu gewinnen. Hast du schon mal direkten Kontakt gehabt zum neuen Präsidenten des Deutschen Schachbundes, Paul Meyer-Duncker?
Ich habe mich sehr gefreut, dass mir Paul viel Erfolg gewünscht hat bei der Europameisterschaft. Und also ich meine, ich kenne Paul natürlich so vom Sehen her, aber jetzt, seitdem er Präsident ist, habe ich jetzt ihn nicht mehr irgendwie persönlich getroffen, aber ich habe immer das Gefühl, er interessiert sich sehr für die Spielerinnen und ist da zum Beispiel auch in dem persönlichen Kontakt und wünscht viel Erfolg. Das finde ich sehr positiv.
Ja. Johnny, hast du auch mit Paul schon irgendwie in den letzten Wochen in Kontakt gestanden wegen irgendwas mit den Chess Tigers oder in deiner Rolle als Kommissionsmitglied?
Nein, habe ich beides nicht. Also ich kenne Paul ja aus Jugendtagen. Er kommt ja ursprünglich auch aus Hamburg, ist mein Jahrgang und da haben wir viele gemeinsame Hamburger Jugendeinzelmeisterschaften zusammengespielt. Ich glaube, das ein oder andere Mal sogar Mehrbettzimmer und so weiter geteilt. Also ich kenne ihn schon eine sehr lange Zeit. Das letzte Mal. Du weißt,
wie seine Socken riechen.
Ja, aber wobei, das ist dann so eine Melange aus so vielen Socken, dass ich die einzelnen Personen dann nicht in dem entsprechenden Groß zuordnen kann, aber wie dem auch sei. Das letzte Mal Kontakt hatte ich ihn bei dem Gedenkturnier von einem halben Jahr für Gregor Johann. Da haben wir uns sehr lange unterhalten. Also wir haben dann ein sehr gutes und entspanntes Verhältnis, aber ich glaube, er hat im Moment genug zu tun und das wird in der Zeit und der Tag kommen, wo wir sicherlich intensiv miteinander reden und wie ich ja schon das letzte Mal gesagt habe, ich wünsche ihm da alles Gute und dass er so einen guten Kontakt zu den Spielern hat und ich glaube, im Allgemeinen auch da ein hohes Standing ist ja schon mal ein guter erster Schritt.
Auf jeden Fall, ja. Zurück zur Bundesliga. Da hatte ich noch mal eine Frage wegen der Frauenbundesliga. Da ist ja der deutsche Meister, Schwäbisch Hall, hat jetzt zurückgezogen. Hat sich das sehr überrascht, Fiona? Oder hast du hinter den Kulissen schon irgendwie was läuten hören, dass es da finanzielle Probleme gibt? Und wie bewertest du die Folgen für die Liga?
Also ich hatte davon vorher noch nichts gehört. Aber also ich meine, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dann merkt man ja auch, okay, also ich meine, fliegen ja die meiste Zeit die georgische Nationalmannschaft ein und haben dann noch ein paar zusätzliche gute Spielerinnen, weil die haben halt alle sehr hohe Flugkosten. Und man merkt ja, okay, wenn jetzt die Spritpreise steigen, werden die Flugkosten natürlich jetzt in den nächsten Monaten auch noch viel mehr nachziehen. Und dann wird es sich vermutlich sehr stark zum Beispiel ein Budget bewerkbar machen im Vergleich zum Beispiel zu anderen Mannschaften, die halt mehr regionale Spieler haben, zum Beispiel zu fahren, dann ist das vermutlich nicht so ein Riesenunterschied. Und es ist halt auch vor allen Dingen einer von den Organisatoren, die nicht weitermachen wollten. Und es fiel halt jetzt so zusammen und das haben sich leider vor dem Rückzug entschieden. Ich finde, das ist sehr schade. Die Liga immer dominiert, waren halt echt starke Mannschaft in der Liga. Schon schade, dass sie jetzt fällt.
Was sie aus meiner Sicht nicht so gut kommuniziert haben, warum sie jetzt ganz zurückgezogen haben und nicht einfach so, ich sage mal, leicht zurückgedreht. Es war ja auch in der offenen Bundesliga so mit Düsseldorf, ne, dass der Sponsor nicht gesagt hat, ich höre ganz auf, sondern dass er einfach so ein bisschen abgespeckt hat. Warum sie das nicht gemacht haben, da kam in einem Interview so die Aussage, ja, Mittelmaß wollen wir nicht. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dann zu sagen, okay, dann wird es halt jetzt nicht die deutsche Meisterschaft, sondern dann spielen wir halt irgendwo im Mittelfeld mit. Ich weiß nicht, ob ein Sponsor.
Ich meine, es ist halt sehr schwierig, da Spielerinnen zu finden. Ich meine, wir haben jetzt halt die Top-Spielerinnen, wenn du sagst, du willst Spielerinnen im Mittelmaß. Also ich meine, die deutschen Spielerinnen haben halt zum ersten Mal schon einen Verein. Und es ist jetzt nicht so einfach, Spielerinnen im Mittelmaß zu finden, die dann gerne zur Frauen-Bundesliga kommen. Ich glaube, das ist auch irgendwie, wenn du da jetzt nicht deine regionalen Mädchen hast, wo du jetzt sagst, ah cool, die könnten jetzt auch in der Frauen-Bundesliga antreten. Wenn du dann jemanden hast, für die das Sinn ergibt, dann ist es, glaube ich, auch schwierig. Wieso misst du dann, ja?
Ja, okay. Muss man natürlich aus Sicht der Organisatoren sehen. Das ist sicherlich keine einfache Entscheidung. Johnny, während ich meine Liste durchgucke, hast du noch irgendwie eine Frage an Fiona?
Jetzt erwischst du mich aber auf dem falschen Fuß, weil Fiona und ich, wir haben uns ja, ich glaube, das letzte Mal gesehen bei diesem Polga-Event, ne, in Berlin, wenn ich mich richtig entsinne. Oder haben wir uns danach nochmal gesehen?
Ich glaube, es war so, ja. Da hatten wir einen
Trainingslehrgang von genau, bei diesem Wort. Und damals bin ich der Meinung, deutest du so ein bisschen an, dass du auch überlegst, vielleicht doch nochmal Schachprofi zu probieren und dass das ja doch alles vielleicht interessant ist. Haben solche Überlegungen bei dir je eine Rolle gespielt? Also dann nach deinem Schachjahr noch ein Schachjahr und noch ein Schachjahr und noch ein Schachjahr zu machen?
Nein, weil ich durch das Schachspielen halt kein Geld verdiene. Ich bin so bei plus minus null, wenn es gut läuft. Aber ich kann da jetzt nicht meine Lebenskosten decken. Und die Lösung, die ich halt jetzt habe, mit Teilzeitarbeit und mit einem Arbeitgeber, der wirklich sehr freundlich ist und wo ich flexibel arbeiten kann und der halt Rücksicht auf mich nimmt, ist eigentlich für mich jetzt so die perfekte Lösung, um noch mein Schach irgendwie zu verbessern und halt zu versuchen, langfristig den EM-Titel zu erreichen.
Also das ist das Ziel, ja? Also 2-4 erreichen, EM-Titel und genau.
Naja, das ist das Ziel. Das werde ich vermutlich nicht im nächsten Jahr erreichen, aber so langsam hoffe ich, dass ich mich zurückweite.
Okay, und was tust du genau dafür? Also wie muss man sich bei dir einen Trainingsalltag vorstellen?
Also ich arbeite so ungefähr 6 Stunden am Tag, manchmal ein bisschen mehr, um ein bisschen Überstunden zu sammeln und dann versuche ich halt so 2,5 Stunden bleibt und ich habe verschiedene Gebiete, an denen ich weiterarbeite, Eröffnungen, zum Beispiel Taktiktraining, Strategietraining. Dann versuche ich jetzt mehr Trainingspartien zu spielen, ein bisschen taktischer zu bleiben und halt natürlich Turniere und Ligaspiele. Aber ich meine, gut, wenn man halt so viel arbeitet, dann zieht sich das halt alles mit dem Training, mit den Turnieren. Dann muss man alles ein bisschen langsamer angehen. Und ich denke, dass ich mich darum, dass ich den Fokus haben werde.
Was ist denn das nächste Turnier, was du dann mitspielst? Also wo kann man dann auf den nächsten Elo-Sprung hoffen?
Ich warte jetzt erstmal die Nominierung ab und dann schaue ich, was für Turniere ich spiele. Weil genau, ich muss es jetzt immer ein bisschen planen mit den Urlaubstagen. Jetzt wollte ich das jetzt nicht warten, mich da entscheiden.
Okay. Steht ja auch der deutsche Schachgipfel bevor. Spielst du damit? Weil du bist ja dreifache German, das habe ich in der Einleitung ganz vergessen, dreifache German Masters Gewinnerin. Also dreimal hast du das hochrangigste nationale deutsche Turnier gewonnen. Insofern wäre das ja für dich sozusagen Heimspiel.
Ja, ich muss zugeben, dass ich nicht gefragt wurde. Die Nominierung lag da ein bisschen komisch. Der Bundestrainer durfte nur Leute aus dem Perspektiv- und Weltkader vorschlagen für die Nominierung. Und den Rest der Nominierung, da durfte er Empfehlungen geben. Die gingen dann an Nadja Jusup und Fritz Frauenschachreferentin. Und Nadja hat dann die Leute eingeladen.
Okay.
Und sie hat mich nicht eingeladen.
Als dreifache Gewinnerin des German Masters nicht eingeladen geworden. Okay, das
Ja,
ist schon bitter.
man muss zumindest ja reden.
Das ist schon bitter. Aber wir haben hier noch eine Anmerkung von Magdalene. Toll, Fiona, dass du Arbeit und Schach so gut unter einen Hut bringst. Ja, das finde
Danke,
ich auch.
Magdalena.
Macht dann vielleicht auch, ich weiß nicht, macht es vielleicht auch ein bisschen entspannter, ne? Wenn man weiß, okay, man muss jetzt nicht auf die Karte Schach komplett setzen, um sein Geld damit zu verdienen. Kann man ein bisschen lockerer sein als Johnny, der damit ja Geld verdient mit Schach. Ja gut, nicht nur mit Spielen, sondern auch mit dem Rest, ne? Aber du musst, also Schach ist für dich das Einkommen und für dich ist es halt Hobby. Das ist ja noch was anderes.
Ja, ich denke, das hat mir jetzt auch zum Beispiel bei der Frauen-EM gebracht, dass ich da halt einfach ein bisschen entspannter sein konnte als die anderen Spielerinnen, gegen die ich so gespielt habe.
Ja. Einen habe ich noch hier. Vincent Kaimer, so ein Zitat von Chessbase Nepal, finde, die haben das immer, die visualisieren das immer ganz gut. Der hat für mich was ungewöhnlich Forsches gesagt. Der ist ja sonst immer sehr bescheiden und zurückhaltend. Und jetzt hat er gesagt, naja, dieser Sindarov, ne, der spielt zwar um die Weltmeisterschaft, aber der ist eigentlich gar nicht so wirklich stärker als ich, finde ich. Oder nicht stärker als so ein Pragnanandar oder wer da auch sonst noch immer gerade in dieser Generation ist. Für Vincent schon ein ungewöhnliches Statement, oder? Wie wertest du das?
Ich hoffe, ich werte das als Statement, dass er jetzt hier im nächsten Jahr ins Kandidatenturnier kommen wird und das dann auch gewinnen wird. Oder zumindest als die Ambition, dies zu tun.
Ja. Johnny, siehst du bei ihm das Potenzial WM heraus, also Kandidatenturnier? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das hat er drauf, aber siehst du das Potenzial, WM-Herausforderer zu werden? Das sind ja schon noch so ein paar andere, zwei, drei Nasen noch vor ihm.
Also zunächst mal kurz zu dem Statement. Also das ist ja so ein bisschen auch so ein Nicht-Statement, weil die Zeiten, dass ein Spieler so deutlich besser ist als der Rest, die Zeiten sind einfach vorbei. Also das gibt es nicht mehr, dass einer ein Übermann ist, weil die sind alle so wahnsinnig gut und die Abstände sind so gering. Die Zeiten von Kasparow und Fischer, das wird es nicht mehr geben, dass Leute so klar besser sind. Dazu sind die alle zu gut. Und immerhin ist Sindarov durch das Kandidatenturnier marschiert wie kaum ein anderer. So gesehen ist er klar besser als alle anderen, weil das hat keiner geschafft. Ja, ich gehe davon aus, also dass der Anspruch von Vincent muss sein, Weltmeister zu werden. Und es gibt auch keinen Grund, warum er es nicht werden sollte. Er gehört zu den stärksten Spielern der Welt. Er ist sehr jung. Er hat mit Peter Lego einen sehr guten Trainer. Er steht mit beiden Beinen im Leben. Also meine Erwartung an ihn ist schon, dass er Weltmeister wird, sich definitiv für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Weil andersrum gesagt, es gibt, also er ist auf jeden Fall nicht schlechter als. Nicht klar schlechter als irgendwer von den Top-Leuten.
Also das ist jetzt die Zeile für die Klatschnachrichten morgen. Meine Erwartung ist, dass Vincent Weltmeister wird.
Ja, ich glaube, damit spiegele ich nur die Erwartung von Vincent selbst auch. Also das würde er öffentlich natürlich nie sagen, aber der spielt ja nicht Schach, um irgendwie wie mal im Kandidatenturnier Fünfter zu werden oder so. Das ist ja nicht sein Anspruch, sondern sein Anspruch, der Grund, warum er nicht studiert hat und einen vernünftigen Beruf macht, ist ja, um Weltmeister zu werden. Das ist ja nicht, um mal so mal Nummer 5 der Welt gewesen zu sein. Hm.
Fiona, würdest du Johnny recht geben, wenn er sagt, das wird es nie wieder geben, dass einer so ein Ausreißer ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen jungen Türken denke, den Erdomusch, der mit 15 schon 2700 hat, oder dieser Roman Schokziev, ich habe hier ein Bild, das ist allerdings schon alt, der hat jetzt mit 11 Jahren eine Großmeisternorm bekommen. Hier ist ein Bild zusammen mit Magnus Carlsen, wo er 10 Jahre war und IM wurde. Es gibt ja nach wie vor schon so Ausnahmespieler, ne? Oder würdest du sagen, das ist gar nicht mehr möglich, dass einer so herausragt?
Stimmt, Johnny, zu, weil wir reden ja jetzt nicht über eine Ausnahme, sondern du hast ja jetzt schon 3 Spieler genannt. Ich meine, die werden ja auch miteinander konkurrieren. Deshalb denke ich, dass unter denen jetzt nicht, also die sind halt natürlich alle Ausnahmetalente, aber dass unter denen jetzt keiner die anderen nochmal so krass ausstechen wird, da würde ich schon zu.
Ich bin noch nicht ganz überzeugt, weil wir haben ja auch andere Sportarten, wo ein Lionel Messi oder so, obwohl Fußball durchweg durchprofessionalisiert ist und alle Top-Möglichkeiten haben, ne, trotzdem nochmal irgendwie heraussticht oder so. Oder beim Tennis, da gab es auch immer wieder Phasen, wo jemand, ein Federer oder so, nochmal eine Schippe besser war als andere. Ich kann mir das beim Schach durchaus auch vorstellen, dass so ein Faustino Oro irgendwie 50 Elo besser ist als alle anderen oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, aber im Tennis gibt es kein Remis. Also beispielsweise. Im Tennis gibt es kein Unentschieden. Und im Schach gibt es die Möglichkeit, dass Partien unentschieden ausgehen, dass Leute theoretisch mit 5 aus 5, jeweils 5 Punkten zusammen Erster sind. Natürlich, wenn du diese Formate hast, wo, sagen wir mal, alle Turniere würden auf einmal nur noch im K.O.-Turnier gespielt werden, dann kann es sein, dass du so eine Maschine hast, die alle K.O.-Spiele gewinnt, weil er so ein starkes Nervenkostüm hat oder was weiß ich, dass der da dominiert. Aber so wie Schach aufgebaut hat und weil es das Remis eben gibt, im Gegensatz zum Grand Slam beim Tennis oder was weiß ich, genau. Und außerdem passieren in anderen Sportarten auch viel mehr Fehler als im Schach. Also im Tennis kannst du einen Fehler machen, hast ja noch nicht das Match verloren. Wenn du im Schach einen Fehler machst, dann hast du vielleicht die Partie verloren.
Okay, wir werden sehen, wer recht behält. Wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal. Ja, dann würde ich sagen, wir sind ja jetzt schon am Ende angelangt. Also beim Fußball haben wir nichts verpasst. 7:1 ist es ausgegangen für die deutsche Nationalmannschaft. Also ein Start nach Maß, würde ich sagen. Nächste Woche an gleicher Stelle der internationale Meister Harald Schneider-Zinner als Gast. Und was gibt es noch? Worauf können wir noch hinweisen? Fiona, du kannst dir schon mal ein Abschlussstatement überlegen, ob du
noch irgendwie was... Ich würde mich schon mal verabschieden, weil mein Sohn muss jetzt auf Toilette. Und bevor jetzt hier die Flut kommt, wünsche ich euch allen schon mal einen wunderschönen Abend. Fiona, war sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder persönlich, nicht nur über den Bildschirm. Ich drücke dir die Daumen, dass morgen dein Name auf der Nominierungsliste steht. Und alles Gute für das Projekt des IM-Titels und euch allen einen schönen Abend.
Ja, danke, Johnny. Mach's dir gut, auch. Tschüss. Fahr vorsichtig, komm gut heim. Und genau, dann bleibt es mir noch überlassen, noch hinzuweisen auf den Chess Tiger Shop natürlich. Und es gibt auch neue Urlaubsangebote. Also wer Schach- und Bildungsurlaub verbinden möchte, in Spanien ist das möglich im nächsten Sommer mit Jonathan Karlstedt und auch noch eben einer Komponente, die sich mit Entspannung und mentaler Stärke befasst, einfach auf chesstigers.de und da dann entsprechend durchklicken unter Events, dann findet ihr das. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Fiona, für deine Zeit. Ich drücke dir auch die Daumen und jetzt darfst du gerne nochmal sagen, was dir wichtig ist und ob du noch was loswerden möchtest.
Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und es freut mich auch immer, wenn ihr jetzt die Frauen-EM verfolgt oder dann die Schacholympiade und auch das Frauenteam. Das finde ich immer gut, weil es auch ein bisschen Aufmerksamkeit für Frauenschach gibt. Vielen Dank.
Ja, gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Und es ist ja auch wirklich tatsächlich verschenkt. Irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer, Schach ist ein viel zu schönes Spiel, um das nur den Männern zu überlassen. Und ich finde, das trifft das. Ja, sehr schön. Dann dir auch alles Gute für morgen, ohne dass es natürlich gegen die anderen Kandidatinnen geht, denen ich es auch gönne. Aber ich drücke dir die Daumen und dann so oder so, entweder eine schöne Schacholympiade oder auch sonst alles, ja, was du dir wünschst. Und genau, dann würde ich sagen, schönen Abend und an euch da draußen auch nochmal. Schönen Abend und schöne nächste Woche. Bis dann, mach's gut. Ciao. So, jetzt gehe ich mal aufs